Also, in der letzten Predigt hat mir viel Spaß gemacht, die letzte Predigt, aber so, ich hatte eine ganze Vorbereitung und dann, als ich hier so hier vorne stand, ich habe gedacht, eigentlich habe ich zu viel ausgelassen. Nämlich die ganze Predigt von dem Paulus habe ich eigentlich gar nichts zu gesagt. Ich habe so von Epikureern erzählt und von Athen erzählt und von den Stoikern erzählt und was das mit uns heute vielleicht zu tun haben könnte, wo da so Ähnlichkeiten sind und was der Paulus gesagt hat, als er damals in Apostelgeschichte 17 in Athen war, da habe ich gar nichts zu gesagt oder quasi nichts. Ich habe dann noch ganz zum Schluss dann noch ein bisschen was gesagt dazu, wie viel dann angenommen worden ist, aber naja gut. Also Paulus ist auf Apostelreise unterwegs und er kommt irgendwann in diese große Stadt Athen, eine wichtige Stadt, eine der wichtigsten Städte, überhaupt vielleicht die wichtigste Stadt in der damaligen Zeit. Wenn man mal Rom ein bisschen beiseite lässt, Rom war eigentlich nur das Machtzentrum, das wo das Geld und die Macht und die Regierenden waren, aber das eigentliche geistige Zentrum, das war in Athen, in viele Jahrhunderte. Und es hat uns bis heute beeinflusst. Athen, die Stadt der Philosophen, des Denkens, des modernen Denkens. Und wir denken heute eigentlich so, wie wir denken, beeinflusst von den Philosophen damals, die in Griechenland und hauptsächlich dann in Athen gelebt haben. Unser Denken ist ein griechisches Denken, sagt man ja auch. Das kommt daher. Also bis heute sind wir beeinflusst von den Leuten damals, von Sokrates, von Platon und naja, auch von Pythagoras und so. Ne? Satz des Pythagoras, also, quälen sich manche Schüler so mit dran. Bei dir noch nicht, ne? Nee, das ist später. Ja. Philosophen fragen, hinterfragen, diskutieren, das war genau das, was Athen ausgemacht hat. Das ist genau das, was Philosophen ausmacht, etwas zu hinterfragen. Auch gerade Sokrates war so einer, der hat immer nachgefragt. Immer gefragt, was meinst du? Wie verstehst du das? Und immer weiter so gefragt. Und hat die Leute dann so ein bisschen auf der einen Seite, man könnte sagen, in die Ecke gedrängt, aber dann auch zu Antworten. Antworten zu finden gedrängt. Das macht man ja heute in der Pädagogik immer noch. Es ist schon 2500 Jahre alt, unsere heutige Pädagogik, nach wie vor. Wenn wir es denn dann machen. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir lernen das gar nicht mehr richtig, wir denken gar nicht mehr so richtig. Also ich fühle mich da auch mit da drunter. Ja. Athen, also wirklich die Hochburg des Denkens also, und der Weisheit überhaupt. Aber Athen auch, die Hochburg, in Athen wurde der Sport richtig erfunden. Wer von euch Sport macht, ich weiß es von einigen, die fahren Fahrrad, manche spielen Tennis und manche gehen gerne ins Schwimmbad. Der Sport wurde in Athen erfunden, die Olympischen Spiele, der Olymp, der Berg bei Athen. Ist auch eine griechische Erfindung. Das machen wir bis heute, über 2000, 2500 Jahre machen wir das schon. Ja gut, das war eine lange Pause dann, aber den Sport haben die erfunden. Das Denken, unser Denken haben die erfunden. Unsere Sprache ist beeinflusst von den ganz, ganz viele Worte, die wir heute gebrauchen, sind eigentlich griechischen Ursprungs. Mathematik, Ökonomie, Ökologie, ganz, ganz viele. Denk mal, Politik zum Beispiel, ne? Ganz, ganz viele Worte. Wir sind einfach durchtränkt. Es ist eigentlich unsere Stadt und es ist unser Denken, habe ich das letztes Mal ja schon gesagt. Wir sind das eigentlich. Und es geht an uns dran. Und diese Predigt, die Paulus hält, die hat er nicht nur den Athenern damals gehalten, sondern die hält er uns. Genauso, weil wir genauso beeinflusst sind wie die Athener damals. Ich habe das versucht, das letzte Mal schon zu sagen und diesmal fange ich wieder so an, weil ich das einfach... Ich finde, das ist so, das sticht einen so ins, also sticht, naja, also es fällt einem so ins Auge, so direkt, wenn man darüber nachdenkt. Athen, wie noch aufgeschrieben, ist auch die Stadt der begehrtesten Staatsform überhaupt. Der Ursprung der Demokratie. Wo war die erste Demokratie? In der Stadt? Athen. Die haben das ja, das war ein bisschen anders noch als heute. War also nicht ganz so demokratisch, wie wir uns das heute vorstellen, aber unsere Demokratie ist vielleicht auch nicht unbedingt die allerbeste Demokratie. Ich denke da nur so an Berlin oder so, die letzte Wahl, wo da Zehntausende von Stimmen falsch und falsch abgegeben wurden und was passiert? Gar nichts passiert. Da denkt man sich auch, was ist denn jetzt eigentlich Demokratie? Das Volk hat was zu sagen. Naja, also manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Das ist immer je nachdem, wie so die Herrschenden das halt gerade so beurteilen, nicht wahr? Hat halt immer alles so seine Grenzen. Die Toleranz hat eben so seine Grenzen. Das merkt man auch bei den Athenern immer wieder. Und am Sokrates merkt man, dass Toleranz seine Grenzen hat. Eigentlich war das eine sehr tolerante Stadt. Aber Sokrates hat ein Problem gehabt. Er war der erste große Philosoph in Athen. Hat ein Problem gehabt, denn er wurde verurteilt. Und er wurde angeklagt erstmal. Angeklagt, er bringt andere Götter mit. Er betet nicht die Götter an, die die Herrschenden in Athen verordnet haben, für gut befunden haben, sondern er betet andere Götter. Er bringt uns andere Götter. Hat er nicht gemacht, aber es ist ja auch egal. Den Herrschenden ist es immer egal, wenn jemand im Auge, das Dorn im Auge ist, dann wird alles Mögliche hervorgekramt. Auf jeden Fall hat er sein Leben verloren. Angeklagt, verurteilt, weil er angeblich andere Götter gebracht hat. Ich sage das so, weil wenn ich lese ja gleich den Text, den Bibeltext, und dann merkt ihr, das Gleiche wird dem Paulus auch passieren vielleicht. Denn auch er bringt einen anderen Gott. Und er wird angeklagt, dass er andere Götter bringt. Also ihm ist dieses Schicksal des Sokrates eigentlich schon so wie so ein Damoklesschwert, hängt das über ihm. Er weiß das ja. Das ist ja bekannt. Die Geschichte ist ja bekannt. Sehr bekannt. Ein warnendes Beispiel. Obersten haben Angst. Haben Angst vor ihm. Es ist immer wieder das Gleiche. Andere Götter. Paulus, pass du nur gut auf. Pass du auf, was du machst, was du sagst. Nimm dir nicht zu viel raus, würde ich jetzt sagen. Was Paulus macht, das lese ich uns jetzt vor. Und bevor ich den Text lese, möchte ich nochmal beten und möchte Gott bitten, dass er uns sein Wort aufschließt, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Lieber Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Geschichten, die in deinem Wort stehen, und wir danken dir für die Geschichte des Paulus, dass du ihn begleitet hast, dass du ihm Worte gegeben hast, dass du ihn bewahrt hast. Und wir bitten dich, dass du dein Wort jetzt an uns segnest, dass wir hören können, dass dein Wort Glauben in uns wirkt und dass wir lernen, was es heißt, mit dir zu leben, vielleicht ein Stück weit mehr. Wir bitten dich, segne durch jeden Einzelnen von uns. Sei du bei uns. Amen. Ich lese also aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, ab Vers 18. Und ich fange da so in der Mitte des Verses an, weil, ja, meist habe ich schon erzählt. Und einige sagten, also kamen so ins Gespräch mit Philosophen, mit den Stoikern und Epikureern, dann heißt es dann, und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Das Damoklesschwert, wie bei Sokrates, das schwingt schon. Ich lese weiter. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten, übrigens, brachten nichts, wollten immer Neues hören und darüber diskutieren und alles, aber sich dann darauf einlassen, Das ist was anderes. Was Schönes Neues hören, das machen wir immer gerne. Das ist, bis heute ist es das Gleiche geblieben. Wir hören gerne und lassen gerne mal was hören, aber sich verändern, das ist ja das Entscheidende. Und das ist auch das Entscheidende beim Evangelium. Wenn Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben und jetzt sündige nicht mehr, sagt er, kehre um, mach ein anderes Leben. Also diese Veränderung, das tut uns immer, fällt uns immer schwer, das Hören. Okay, ich möchte den Text ja lesen. 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jeden Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Das war ein Zitat. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber und Stein, dem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, und einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber noch einmal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Soweit der Text. Die Athener sind schon ein sonderbares Völkchen. So ganz mache ich mir da jetzt keinen Reim draus. Ich habe es ja zum Anfang gesagt, es sind gebildete Menschen gewesen. Da kommt die Kultur überhaupt her. Da ist Hochkultur schlechthin gewesen. Philosophie, die bis heute reicht. Sprache, die bis heute reicht. Sport, der bis heute reicht. Also das ist die Elite überhaupt gewesen. Und was machen die? Eine lange Reihe von Säulen, auf denen jeweils ein geschnitzter Gott steht, sitzt, wie auch immer. Eine Göttin. Ein Gott fürs Feuer, ein Gott für die gute Ernte, vielleicht ein Gott für die Fischerei und ein Gott für die Liebe oder eine Göttin wahrscheinlich für die Liebe dann, für die Fruchtbarkeit. Und überall haben sie sich so was mit Stein gemeißelt, aus Holz geschnitzt, diese gebildeten Menschen, und setzen es dann auf so eine Säule obendrauf, gibt es heute noch, und fallen davor nieder, beten das an. Es ist sonderbar. Ich packe mich irgendwie an den Kopf, wie gebildete Menschen sowas machen können. Kluge Menschen. Kluge Menschen, die dumme Ideen nachrennen. Bildung ist gut. Klugsein ist gut. Und viel zu wissen ist gut. Und ich wünsche das wirklich jedem. Aber auch Bildung schützt vor Dummheit nicht. Schützt vor Torheit nicht. Überhaupt gar nicht. Das sehen wir in Athen. Wie können diese gebildeten Menschen zu sagen, so, jetzt nehme ich mir hier, kommst du mit der Motorsäge an und dann machst du deinen Baum ab und dann schnitzt du da mit deiner Motorsäge, stellst das da oben hin und sagst, oh, du bist jetzt der Gott für die gute Apfelernte oder so. Ne? Und du bist ein gebildeter Mensch, du hast Abitur und was weiß ich, das machst du nicht, oder? Das geht nicht. Das wird wir. Die Athener, die Hochgebildeten, die nichts anderes taten, als immer wieder über neue Dinge hören und nachdenken, diskutieren und neue Philosophien annehmen. Und die machen das. Klugheit, Intelligenz und alles schützt vor richtiger Dummheit überhaupt nicht. Da kannst du Professor sein, kannst du Doktor sein, kannst dann vielleicht noch ein Minister dazu sein und du redest den größten Blödsinn, den es überhaupt nur gibt. Machst falsche Richtungen und so weiter. Ich habe den Respekt vor Professoren in meinem Studium, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, in meinem Studium verloren. Also ich respektiere, wenn einer wirklich klug ist, aber als ich studiert habe, ich habe vor 20 Jahren, habe ich mal Religionspädagogik studiert, an der Fachhochschule Berlin, evangelische. Habe damals ja noch in der evangelischen Kirche gearbeitet, musste ich ja da noch studieren. Und Religionspädagogik, Fachrichtung Gemeindepädagogik. Und war so ein Fach war da so biblische Theologie. Und war Altes Testament war gerade dran und ich habe eine Hausarbeit, konnten wir uns aussuchen. Jeder konnte sich ein Thema aussuchen. Da habe ich gedacht, ja, wenn ich mir das aussuchen kann, dann suche ich mir was aus. Da habe ich gedacht, mich würde mal interessieren, die Theologie von dem Propheten Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament, auch zeitlich gesehen der letzte Schreiber überhaupt. Und in diesem Buch Maleachi, das war so der Hintergrund, den ich da so hatte und mich interessiert hat, da wird eine Prophezeiung hin auf Johannes den Täufer gegeben. Und mit Johannes dem Täufer fing das Neue Testament an, mehr oder weniger. Und dachte mir für mich selber so, ach, ich kann ja alles machen und dann mache ich doch das. Das interessiert mich einfach. Ich weiß nicht mehr, wie lange später, einen Tag später oder zwei Tage später, ich war irgendwo da bei der Bibliothek, war am Kopieren, da war das eine Wand vor mir, so eine Stellwand. Dahinter standen zwei Professoren. Die Psychologieprofessorin und der Professor, bei dem ich diese Hausarbeit schreiben sollte. Gestandener Mann, der war schon kurz vor der Rente, der war die Ewigkeiten schon dort an der Fachhochschule und ich habe das gehört, was die gesagt haben. Du glaubst nicht, was sich da einer ausgedacht hat. Also ich gebe das mal mit meinen Worten wieder so, ne? Aber so in etwa war das so. Glaubst nicht, was sich da einer ausgedacht hat. Da will doch einer was über den Propheten Maleachi schreiben. Und jetzt kommt's. Ich weiß gar nicht, ob ich den Propheten Maleachi schon mal gelesen habe. Ich habe das so gehört und dachte, ja. Und von da an habe ich den Respekt verloren. Vielleicht verkehrt, ich weiß es nicht. Also von euch, ich weiß von einigen von euch, die Jahresbibel lesen, so einmal im Jahr durch die Bibel oder manchmal das alle zwei Jahre mal so durch die Bibel. Aber jeder hat wieder die Bibel gelesen. Und ich höre von einem Professor, der schon 30, 40 Jahre da oder 30 Jahre vielleicht Professor gewesen ist für Altes Testament, biblische Theologie, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich den Propheten Maleachi schon mal gelesen habe. Ja. Soweit. Also Bildung schützt vor Dummheit nicht. Das will ich da nur sagen, ne? Wie ich das gerade eben schon ein bisschen ausgeführt habe. So waren die Athener auch relativ dumm. Naja, töricht, sagen wir mal so. Nicht dumm, töricht. Denn sie beten ja diese komischen Sachen an. Selbst Jesaja, Jeremia, müsst ihr mal nachlesen, ich weiß gar nicht, wo es steht. Ich glaube, Jesaja 40 oder so, oder 44. Da machen die sich lustig darüber. Und lest es mal zu Hause. Wenn ihr es nicht findet, fragt mich nochmal, dann suche ich es euch raus. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich meine, 40 und 44 wäre das und Jeremia 10 oder so. Haben die gebildeten Athener Angst, dass sie einen Gott vergessen haben könnten? Diese Säule, dem unbekannten Gott? Haben sie Angst davor? Man weiß es nicht so ganz genau. Ich nehme es an, dass sie Angst hatten, einen zu vergessen. Und schon wieder Torheit, schon wieder Dummheit. War vielleicht auch doch nicht so dumm. Denn sie haben ja den einen vergessen und den eigentlichen. Den einen, den einzigen, den haben sie vergessen. Und da kommt Paulus und sagt, ja den, diesen einzigen, den verkündige ich euch. Und das andere können wir jetzt alles, die ganzen anderen Götter können wir vergessen. Lasst mal, ich verkündige euch den einen. Und jetzt macht er drei Dinge, auf die er aufmerksam macht. Drei Dinge kommen erst später. Was ist eigentlich Bildung? Das hatte ich vorher nachgehabt. Was ist eigentlich echte Bildung? Also Bildung schützt nicht vor Torheit, habe ich gerade gesagt. Was ist eigentlich wirkliche Bildung? Jesus sagt, was nutzt es, wenn man die Welt gewinnt, wenn du die Welt gewinnst, also alles hast, alles weißt, alles kannst, und dann sagt er, und doch Schaden nimmst an deiner Seele. Was nutzt dir das? Was ist die richtige Bildung? Die eigentliche Bildung ist die Herzensbildung. Ist die Bildung des Glaubens, der Gottesfurcht. Du kannst tolles Abitur haben. Du kannst einen wunderbaren Abschluss im Studium haben. Du kannst ein Doktor sein und ein Professor sein und noch ein Professor sein. Und du kannst hochgeachtet sein, du kannst Bücher schreiben und alles Mögliche. Du kannst in die Regierung aufsteigen und alles. Was nutzt dir das? Gar nichts, wenn du deine Seele verlierst. Gar nichts, wenn du den einen Gott nicht hast, wenn du Jesus Christus nicht hast. Und er redet davon jetzt gleich. Ich habe es ja vorgelesen. Er redet davon. Diesen einen Gott, den brauchen wir. Das ist die eigentliche Weisheit. Der Prediger, also Prediger heißt das Buch Prediger, im Alten Testament gibt es ein Buch, das heißt Prediger, manchmal heißt es auch Kohelet, Prediger. Und ganz am Ende steht das, da macht er auch viele philosophische Gedanken über das Leben. Das Endgebot, sagt er dann, das, so die Summe von allem, das ist das Resümee, so, wie so ein Strich drunter. Und jetzt gucken wir mal, was ist die Summe des Ganzen? Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das ist die eigentliche Gottesfurcht, das ist die eigentliche Weisheit. Das ist das eigentliche, auf was es wirklich ankommt. Was hilft es, wenn man die Welt gewinnt? Gar nichts hilft es, wenn du nachher deine Seele verlierst. Und Paulus sagt auch, ich achte es für lauter Dreck, was ich vorher gelernt habe. Er war ein kluger Mensch, er war ein studierter Mensch, er hat bei den größten Rabbis damals studiert. Und er sagte, ich achte es für lauter Dreck, Dreck meint hier, was hinten rauskommt. Ich will das Wort, was wir gebrauchen, nicht sagen. So achtet er diese ganzen Sachen, damit ich Christus gewinne. Es geht um Christus. Und es geht auch für uns um Christus und um nichts anderes. Wobei ich es natürlich sage, ich hoffe, ich habe das, merke gerade, ich habe es vielleicht zu wenig gesagt, Bildung ist gut. Und auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn man lernen kann, soll man lernen, und wenn man sich noch weiterbilden kann, soll man das alles tun. Richtig, richtig gut, aber vergesst das eine nicht. Das eigentliche Gebot oder die eigentliche Weisheit ist die Gottesfurcht. Das ist das Entscheidende, was den Athenern eben auch gefehlt hat. Also führen sie ihn auf den Areopag. Den sogenannten Areopag, so eine Art Gerichtshof oder Anhörungsplatz oder Behörde, wo geschaut wird, wo zensiert wird, könnte man fast sagen. Geschaut wird, ist das denn alles rechtens? Und da steht er jetzt. Und Paulus sagt dann, ich habe gesehen, dass ihr fromme Menschen seid. So, schön, ne? Hört man gerne. Wenn hier vorne einer steht und sagt, kommt ein Gastprediger hier, Predigerin, und sagt, ich habe gehört von Schönbach, ihr seid alles ganz, ganz tolle, fromme Leute. Und wenn ich würde da sitzen, schön. Das hört man gerne, ne? Aber dann geht's los. Aber, dann beginnt das eine Predigt. Die Predigt ist dreigeteilt, wie eine klassische Predigt. Sabine, du weißt das, wir müssen immer drei Punkte haben, ne? So wird einem das immer gelehrt, in Eversbach oder in Neues Leben, wo auch immer. Ich habe das auch gelernt. Also Predigt muss drei Punkte haben. Ich habe die meistens nicht. Paulus hatte die aber auch. Ich mache immer so ineinander übergehend alles. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Manche können besser folgen, wenn es so strukturierter ist oder wenn hier vorne so Bildchen sind. Mir ist das immer zu viel Arbeit. Bin ich schon ehrlich. Gelingt mir auch nicht so gut. Ja, gestern habe ich eine schöne Präsentation gehabt. Mega, mega. Ja, also die eigentliche Predigt von Paulus hat drei Punkte. Punkt 1 ist, Gott ist der Schöpfer. Punkt 2, tut Buße. Punkt 3 ist, Gott ist dein Richter. Das sind die drei Punkte, die es gibt. Lest euch das zu Hause nochmal durch. Diese drei Punkte, also Gott ist der Schöpfer, tut Buße und, was habe ich noch gesagt? Er ist dein Richter. Ganz wichtig, wir vergessen das oft. Ich habe das nicht vergessen, ich habe das nur geguckt, ob ihr aufgepasst habt. So, der erste Satz ist ganz wichtig. Gott ist der Schöpfer. Wie fängt die Bibel an? Ganz am Anfang, kann man aufschlagen. Wie fängt sie an? Am Anfang oder im Anfang, je nach Übersetzung, schuf Gott Himmel und Erde. Unser Glaubensbekenntnis, was wir schon seit vielen Jahrhunderten, das ist apostolischer, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer. Wir glauben an den Schöpfer, wir glauben nicht an eine Evolution. Wir glauben nicht, dass irgendwie aus Materie durch Zufall und lange Zeit und viel Wärme und viel, keine Ahnung, Radioaktivität und manche Blitze und was ich was, und noch mehr lange Zeit und dann noch ein paar Aminosäuren hier und Aminosäuren da, Leben entstanden ist. Nein, wir glauben, Gott ist der Schöpfer, ganz einfach. Ich habe das schon immer. Für mich ist das, wir wissen ja kaum, was vor 100 Jahren gewesen ist, aber wir maßen uns an zu wissen, wie die Erde entstanden ist. Ich sage einfach, Gott ist der Schöpfer. Und das ist wichtig. Und man sieht das durch die ganze Bibel durch. Immer wieder, Gott ist der Schöpfer. Wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind gewollt. Du bist gewollt. Du bist ausgedacht von Gott. Gott hat dich genau gewollt und geliebt. Wir gehen oft Wege, wir entscheiden uns oft, andere Wege zu gehen. Das ist gar keine Frage. Aber du bist gewollt. Gott kannte dich von Psalm 139, sagt der König David, ich bin vom Mutterleib an bereitet, ausgedacht. Gott hat mich gewollt. So können wir das für jeden Einzelnen sagen. Gott hat dich gewollt, Gott hat mich gewollt. Vielleicht nicht so gewollt, wie ich jetzt bin, aber hat dich als Person gewollt, dich als Mensch gewollt. Dass wir oft andere Wege gehen, dass wir oft unser Leben ganz anders führen, wie er sich das gedacht hat, das ist was anderes. Aber Gott hat uns gewollt. Und dann geht's weiter. Und aus diesem einen sind wir alle gekommen, aus dem einen, aus Adam, sind wir alle. Wenn wir alle einen Ursprung haben, sind die Menschen alle miteinander verwandt. Sind wir alles Brüder, Schwestern, Geschwister, alle auf der Welt. Und wenn es irgendwo Kriege auf der Welt gibt, und da steht der eine mit der Pistole, und hält die dahin. Dann schießt er auf seinen Bruder, auf seine Schwester. Nicht umsonst, sagt Jesus, selig sind die Frieden stiften. Wie geht's weiter? Denn ihnen ist das Reich der Himmel. Das Himmelreich, das Reich Gottes. Frieden stiften. Warum? Wir sind Geschwister. Menschen sind eins. Es gibt auch nicht ein besseres Volk und ein schlechteres Volk. Also es spricht gegen jeden Rassismus so, ne? Also wie vor 80 Jahren in Deutschland hier, die Arier sind besser als alle anderen. Nein, Kokolores. Wir sind alle aus einem, aus dem Adam und der Eva entstanden. Wir sind alles aus einem Blut, letztendlich. Und wir sollten uns die Hände reichen. Wenn wir das beachten würden, wenn die Menschheit das beachten würde, wenn die Menschheit sich zu Gott bekehrt und wirklich sein Wort ernst nimmt, dann gäbe es all das nicht. All die Kriege, all diesen Zwist, all diese, auch was wir jetzt haben in der Ukraine und auch im Jemen, das ist ja schon seit Jahren, sind ja Hunderttausende von Menschen schon umgekommen. Das gäbe es alles gar nicht. Wenn wir uns gegenseitig als Brüder wahrnehmen würden. Okay, das kommt natürlich nicht gut an bei den Athenern, ist klar. Übrigens, alle drei Punkte kommen nicht gut an bei den Athenern. Auch Punkt 2 kommt nicht gut an. Wie heißt es da? Vers 30. Nachdem Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, übrigens, er wirft ihnen immer wieder Unwissenheit vor. Den klugen Leuten. Immer wieder. Lest euch das zu Hause nochmal durch. Immer wieder. Ihr seid unwissend. Ja, Gott, ich habe es ja nicht verstanden. Okay, ich lese nochmal. Nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das ist die zweite Sache, der zweite Punkt. Gott ist der Schöpfer. Wir gehören zusammen, wir sind alle von einem entstanden. Gott ist der Schöpfer. Und Unwissenheit, ihr habt die Erde kaputt gemacht, ihr habt das Leben kaputt gemacht, ihr habt die Kulturen kaputt gemacht. Und jetzt gebietet ihr euch, Buße zu tun. Was heißt das? Und gestern. Ja, genau. Ich gucke in den Nils an, Leute. Wir haben gestern haben uns gestern zusammengesetzt und über die Taufe nachgedacht. Und da ging es unter anderem darum. Und Wörter sind, ja, jetzt war ich auch dabei. Ich sehe jetzt hier doch mehrere. Es ist Wörter im Laufe der Jahrhunderte ihre Bedeutung, also christliche Wörter im Laufe der Jahrhunderte ihre Bedeutung verloren haben. Oder verwischt worden sind, die Bedeutung. Zum Beispiel das Wort, was hatte ich gesagt, gab Glaube. Ich glaube, dass Jesus gelebt hat. Ja, das ist aber nicht der Glaube, den die Bibel meint. Die Bibel meint, dass es ein Vertrauensverhältnis ist. Ein anderes Wort für Glaube ist auch, ich bin treu. Ich bin Gott, ich bin Jesus treu. Ich halte an ihm fest. Ich vertraue, ich lebe mein Leben mit Jesus. Das ist Glauben. Nicht, ich glaube, dass das und das passiert ist. So wie wir es heute oft sagen. Das ist nicht der biblische Glaube. Das ist vielleicht auch ein Glaube, aber nicht der Glaube der Bibel. Hat nur noch ein anderes Wort. Sünde. Oh, Sünde. Was ist Sünde? Wir machen das immer sehr, sehr moralisch. Aber grundsätzlich ist es das Leben, alles Leben, was wir nicht so führen, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist Sünde. Gott hat den Menschen gemacht. Er ist der Schöpfer. Er hat sich das gut ausgedacht. Er hat überlegt, hat nachher Gebote gegeben. Er hat uns Verstand gegeben. Und wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und wie es gut ist. Alles, was da entgegengeht, das ist Sünde. Nicht moralisch, nicht wertend, es ist der falsche Weg. Es führt am Ziel vorbei, es ist eine Zielverfehlung. Wir hätten dann natürlich auch Taufe gehabt, aber auch das Wort Buße. Was ist Buße? Bei Buße denkt man sofort, also denke ich sofort so an so Büßerkleid anlegen, so aus dem Mittelalter, so und dann so in die Beichtkabine gehen und dann so. Dann nachher so robbend nach, keine Ahnung, wohin. Ich weiß auch nicht wohin, auf dem Würberg oder so. Ja, nein, das haben wir so als im Kopf, wenn man Buße hört. Aber es ist falsch. Das ist nicht mit Buße gemeint. Mit Buße ist gemeint, ich drehe mein Leben um. Es ist eine Lebensumkehr. Es ist eine Sinnesumkehr, eine Gedankenumkehr. Ich mache das, was hier oben sich 20 Jahre, 30, 50 Jahre verbunden hat, das drehe ich um. Ich sehe zu, dass sich andere Verknüpfungen da oben bilden. Und dass ich jetzt Gott nachfolge. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allem, was ich bin. Das ist Buße. Umkehr. Bekehrung, könnte man sagen. Aber dann auch in der Bekehrung dann auch leben. Buße. Neues Denken. Hört natürlich keiner gerne. Auch die gebildeten Athener. Aber das ist die Nachricht, die er hat, ne? Das ist die Predigt, die er hatte. Und das Dritte, und dann bin ich auch schon quasi am Ende. Vers 31, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott wird einmal als Richter auftreten. Am Ende. Und er wird richten. Einen jeden. Und da reden wir nicht gern drüber. Ich rede da auch äußerst selten drüber. Äußerst selten. Vielleicht zu selten, ich weiß es nicht. Müsste ich mal überlegen. Und könnte er mir vielleicht auch sagen. Vielleicht rede ich auch zu oft. Aber ich denke eher zu wenig. Gott wird uns richten, Gott wird mich richten, wird dich richten. Und wann werden wir vor Gott stehen? Dann wird es heißen, was hast du denn gesagt? Was hast du denn damals gesagt am, keine Ahnung, was haben wir heute, 24.07. nach dem Gottesdienst? Oder was hast du nicht gesagt? Was hast du nachmittags getan am 24.07.? Oder was hast du nicht getan? Was war das alles? Und da stehen wir vor Gott. Und werden wir klein, auch wir. Und dann, ich habe das gestern im Taufkurs noch so gesagt, Melanie war es auch dabei, dann können wir zu Gott kommen und sagen, okay, ja, hier, als ich mich bekehrt habe, Epheser 1, Vers 13, 14, als ich mich bekehrt habe, als ich das Wort gehört habe, als ich umgekehrt bin, da hast du mir einen Pfand gegeben, ein Unterpfand, den Heiligen Geist. Auf die Erlösung hin, heißt es dort. Und wenn wir dann vor dem Richterstuhl stehen, dann sagen wir hier hast du den Pfand. Zurück, du kannst mich anklagen, hier hast du den. Und ich gehe auf die eine Seite, auf die gute Seite. Aber seien wir uns bewusst, Gott wird uns richten. Ne? Das ist, ja. Wie habe ich heute Morgen gelesen? Man kann die Wahrheit eine Zeit lang unterdrücken, aber irgendwann ploppt sie hoch wie ein unter Wasser gehaltener Ball. Lasst uns also bereit sein, dass er wiederkommt. Lasst uns bereit sein und ihm gerne entgegengehen dann auch. Amen.